Harmlose Pigmentflecken, die an Farbe an Milchkaffee erinnerten. Oder einige Sommersprossen in der Achsel- oder in der Leistengegend. Unscheinbar erst, doch sie können die ersten Symptome einer Erkrankung sein, die man Neurofibromatose nennt. Oder auch die Krankheit mit den 1000 Gesichtern. Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie
Christoph Dierenbacher
und Eva Kuhl. Bei uns zu Gast ist heute Ingenieur Klaas Röhl. Seine 9-jährige Tochter hat Neurofibromatose. Herr Röhl, was ist das?
Neurofibromatose bezeichnet eigentlich drei verschiedene Erkrankungen. Es gibt nämlich die Neurofibromatose Typ 1, die Neurofibromatose Typ 2 und die Schwannomatose. Alle sind durch eine genetische Mutation verursacht, jedoch ist je nach Erkrankung ein anderes Gen verantwortlich. Was noch alle drei gemeinsam haben, ist, dass sich Tumoren an den Nerven bilden können, aber je nach Krankheitstyp an verschiedenen Regionen im Körper, während die Neurofibromatose Typ 2 und die Schwannomatose meist erst im jungen Erwachsenenalter symptomatisch wird, weil diese Tumoren dort sehr langsam wachsen, ist es bei der Neurofibromatose Typ 1 so, dass die oft schon im Kindesalter Probleme entwickeln, die betroffenen Kinder. Auch gesunde Eltern können durch eine Spontanmutation ein betroffenes Kind zeugen. Deswegen sage ich immer, es geht uns alle etwas an. Die Neurofibromatose Typ 1 ist die häufigste Erkrankung und das ist auch der Typ, von dem meine Tochter betroffen ist. Wir sind mit 6 Monaten per Gentest auf die Diagnose gestoßen und haben dann quasi schwarz auf weiß gewusst, unsere Tochter ist von dieser Erkrankung betroffen. Alle drei Erkrankungen sind derzeit unheilbar. Man kann nur versuchen, aufmerksam auf die Symptome, die leider zu erwarten sind, hinzuschauen. Und das sind gerade bei der Neurofibromatose 1 sehr, sehr viele. Also nicht nur die Tumoren, die überall bei der NF1 im Körper entstehen können, sowohl im Gehirn, am Rückenmark, an lebenswichtigen Organen, auf der Haut, wo sie dann entstellend aussehen können, bis hin über orthopädische Probleme oder eben auch neurokognitive Probleme wie Lernschwierigkeiten, ist die Bandbreite an möglichen Symptomen einfach unglaublich groß.
Sie haben uns dann Aufsteller mitgebracht. Ich darf das, nachdem wir im Radio sind, kurz beschreiben. Auf der einen Seite finden sich sozusagen Traumberufe, Forscherin, Schauspielerin, Popsängerin, ein Baby haben. Auf der anderen Seite sind jene Dinge zu finden, die Sie gerade beschrieben haben. Entstellungen, Blindheit, Taubheit, orthopädische Probleme, Lernschwierigkeiten, bösartige Tumore. Wie kam es zu diesem Plakat?
Wir haben versucht, die Ängste, die alle Eltern natürlich zweifelsohne entwickeln, wenn sie auf die Diagnose stoßen, den Träumen von Kindern gegenüberzustellen. Und da sieht man eigentlich, dass eine Erkrankung, die so vielseitig ist, vielen Träumen einfach einen Strich durch die Rechnung machen kann. Also wenn man jetzt leider krankheitsbedingt erblindet, kann man keine Malerin mehr werden. Wenn man durch eine Erkrankung schwer gezeichnet ist und entstellt ist, dann kann man keinen Schauspieler als Beruf ergreifen. Und das war die Idee dahinter, zu zeigen, auf wie viele Arten und Weisen diese Erkrankung das Leben der Betroffenen beeinflussen kann.
In der Mitte des Bildes ist so eine Mama mit ihrem Kind zu sehen. Ist es jemand gewesen, den Sie speziell für diese Kampagne gecastet haben, oder ist es eine Mutter mit ihrem Kind, das tatsächlich zum Kreise der Betroffenen zählt?
In dem Fall ist es keine Mutter, die zum Kreis der Betroffenen zählt. Wir haben da doch immer wieder die Herausforderung, dass wir versuchen, Betroffene immer auch in den Mittelpunkt zu rücken und ihnen zu sagen, es ist so wichtig, dass wir Awareness schaffen und dass wir wirklich persönliche Geschichten erzählen. Es wird langsam besser, aber man muss auch verstehen, dass Betroffene mit einer Erkrankung, die sich äußerlich so stark zeigen kann wie bei der NF1 mit diesen Hauttumoren, die wirklich den Körper der Betroffenen zum Teil übersehen, zu Hunderten, manchmal sogar mehr als 1000 Stück, dass gerade jene kamerascheu sind und dann nicht gerne vor die Kamera treten wollen. Ja, aber wir haben auf unserer Website eine eigene Rubrik, die nennt sich Unsere Helden, wo wir eigentlich zeigen, was für bewundernswerte, inspirierende Schicksale diese betroffenen Familien haben. Und da haben wir einige Kinder und jungen Erwachsenen schon gewinnen können, die ihre Geschichte erzählen, damit anderen betroffenen Eltern Mut machen, dass man trotz großer Herausforderungen seinen Weg durchs Leben finden kann.
Sie haben Tumore als einen Punkt aufgezählt. Am Plakat stehen bösartige Tumore. Ich glaube, es gibt auch einiges an gutartigen Tumoren, die auftreten. Warum ist das bei gutartigen Tumoren nicht egal?
Also bei der Neurofibromatose ist es ja so, dass diese Nerventumore, also eben Tumore sind, die an den Nerven entstehen. Und ein gutartiger Tumor heißt eigentlich nur, dass er keine Metastasen bildet, dass er quasi für sich bleibt. Aber das heißt nicht, dass er nicht sehr, sehr groß werden kann. Wenn jetzt ein gutartiger Tumor auf einen Nerven drückt, dann kann das zum Beispiel chronische Schmerzen verursachen. Es kann den Nerven so stark komprimieren, dass dieser abstirbt und dann Lähmungserscheinungen auftreten oder sogar Sinnesverluste. Jedes fünfte Kind mit NF1, so wie auch meine Tochter, entwickelt schon sehr früh im Alter zwischen 2 und 8 Jahren meistens Tumor an den Sehnerven. Und wenn da der Druck zu groß wird, dann kann das eben zu einer Sehbeeinträchtigung bis hin zur Erblindung führen. Diese Tumoren können aber auch in anderen Gehirnarealen auftreten und da kann es dann wirklich auch sein, dass ein gutartiger Tumor lebensgefährlich wird.
Es ist jetzt eine sehr große Anzahl verschiedener Symptome. Gibt es sowas wie schwierigere Symptome oder Folgeerscheinungen, vor denen man sich mehr fürchtet und welche, die man eher als belanglos einreiht?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil Mediziner das zum Beispiel ganz anders bewerten würden als die Patienten. Für die Mediziner beispielsweise sind die kutanen Neurofibrome, also diese gutartigen Tumore auf der Haut, komplett vernachlässigbar, weil sie kein gesundheitliches Risiko darstellen. Allerdings entwickeln 99% der Betroffenen diese Hauttumoren. Und zwar meistens beginnt das in der Pubertät, wo man am wenigsten brauchen kann, dass man sich unvorteilhaft verändert. Und diese Tumoren nehmen im Alter an größerer Anzahl zu. Und für die erwachsenen Betroffenen sind gerade diese aus medizinischer Sicht harmlosen Hauttumoren das Symptom, das ihre Lebensqualität am allermeisten beeinträchtigen. Weil es sie einfach unvorteilhaft verändert, weil sie deswegen in der Öffentlichkeit angestarrt werden, vielleicht auch ungut angeredet werden, weil sie Probleme haben, dadurch einen Arbeitsplatz zu finden, einen Partner im Leben zu finden etc. Sonst noch ein sehr, sehr problematisches Symptom sind die sogenannten plexiformen Neurofibrome. Die wachsen an tiefliegenderen, größeren Nervenstrukturen. Die können ein riesiges Volumen annehmen. Es war jetzt vor ein paar Wochen in den Medien ein Fall von einem Mann in Vietnam, der 80 Kilo gebogen hat und 40 Kilo davon war der Tumor. Die sind dann oft auch schwer oder inoperabel, weil die Tumoren so aus dem Nerven heraus wuchern, dass man nicht einfach etwas wegschneiden kann. Und bei diesen Tumoren weiß man auch, dass ca. 8-13% entarten und bösartig werden. Und das ist dann leider im Moment, wenn es nicht operabel ist, ein Todesurteil, weil da keine Chemotherapie mehr hilft. Das heißt, vor plexiformen Neurofibromen nimmt man sich in Acht. Wenn die auftreten, muss man eher früh als spät versuchen zu operieren, engmaschig kontrollieren, um zu schauen, dass die nicht bösartig werden. Da gibt es dann doch noch eine große Liste an Symptomen, wo man wirklich Angst haben muss. Zum Glück sind die meisten aber sehr selten. Zum Beispiel gibt es eine sehr aggressive Leukämieform, die nur bei 1 von 1 Million Kindern auftritt. Wir hatten aber leider dieses Jahr einen Fall, dass ein 3-jähriger Bub daran verstorben ist.
Die Sicht der Betroffenen selbst ist das eine, aber es gibt auch noch die Perspektive aus Angehörigensicht, weil Ihre Tochter wird sich vielleicht über das, nehme ich mal an, mit ihren 9 Jahren jetzt noch weniger Gedanken machen, während Sie vielleicht als Elternteil schon ein Stück weit weiter voranblicken und vorausblicken. Wie geht man mit der Unsicherheit der Zukunft um?
Ja, das ist in der Tat so, dass die meisten Familien das als größte Herausforderung angeben, diese Angst vor der Ungewissheit. Man kann leider nicht prognostizieren, wie die Erkrankung verlaufen wird. Man hat nur diese ewig lange Liste an möglichen Symptomen und muss sich bei jedem Arztbesuch darauf gefasst machen, dass man leider etwas gefunden hat, mit dem man medizinisch derzeit schwer zurechtkommt. Und das ist doch eine gewisse Art von permanenten psychischen Druck oder Belastung, mit der man einen Weg finden muss, umzugehen. Für uns irgendwie hat das einerseits vielleicht sogar einen positiven Aspekt, weil wir dadurch auch gelernt haben, im Hier und Jetzt zu leben und das zu genießen, was wir jetzt haben. Auf der anderen Seite war genau das mein Antrieb, eben die Patientenorganisation NF Kinder zu gründen und somit allen betroffenen Familien eine Plattform zu bieten, wo sie mit uns gemeinsam aktiv an einer erbaulicheren Zukunft für diese Patienten zu arbeiten, um zu schauen, wie können wir die Versorgung verbessern, wie können wir einen Beitrag leisten, dass die Forschung vorankommt und vielleicht wirksamere Medikamente hervorbringt, damit ja die Angst langsam abgebaut werden kann.
Solange bis sie abgebaut ist, wie tut man in der Praxis?
Ja, das ist wirklich sehr schwer, weil natürlich jede Familie auch individuell anders damit umgeht. Prinzipiell haben Studien zum Beispiel gezeigt, dass jene Familien, die sich aktiv und sehr gut informieren über die Erkrankung und die auch in der Familie offen darüber reden, eine höhere Lebensqualität angeben, unabhängig von der Stärke der Betroffenheit, als jene Familien, wo das Ganze ja eher weggeschoben wird. Und deswegen bieten wir auch Betroffenen viele Informationen an, online sowie offline über Beratungen, über Tagungen, die wir organisieren, Informationsveranstaltungen, weil wir wollen die Patienten und Familien zu mündigen Patienten machen, damit sie wissen, okay, wenn dieses Symptom auftritt, dann ist das mein Ansprechpartner, dann habe ich diese und jene Therapieoption. Auch das, glaube ich, hilft dann dabei, mit der Situation umzugehen.
Jetzt haben wir sozusagen die medizinische Komponente hinreichend abgearbeitet. Wie schaut es mit der gesellschaftlichen aus? Wie reagieren denn Kindergartenkinder, Nachbarn, Freunde, Eltern? Wie sollen sie reagieren? Welche Fragen dürfen sie stellen? Welche sollen sie lieber hintanhalten?
Da zitiere ich jetzt einen sehr schwer betroffenen Mann aus England. Da gibt es ein sehr bekanntes eineiiges Zwillingspaar. Da ist ein eineiiger Zwilling äußerlich gar nicht betroffen und übt auch den Beruf eines Fernsehmoderators aus, während sein Zwillingsbruder wirklich komplett entstellt ist durch große plexiforme Neurofibrome, wirklich schwer gezeichnet ist. Der sagt, wenn es auf eine respektvolle Art und Weise geschieht, möchte er, dass jede Frage gestellt wird und er beantwortet sie auch gerne. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Zugang dazu. Wir versuchen auch den Kindern schon ein gesundes Selbstbewusstsein mitzugeben. Es gibt auch erwachsene Betroffene, den sieht man auf den ersten Blick gar nichts an. Auch meiner Tochter, die 4 Gehirntumore hat und Chemotherapie absolvieren musste und 4 chirurgische Eingriffe hat, würde man jetzt nichts ansehen. Sie kann alles machen derzeit, ist gut entwickelt. Trotzdem wollen wir allen Betroffenen einen guten Umgang, ein gutes Selbstbewusstsein mitgeben. Wir haben zum Beispiel begonnen, eine soziale Kompetenzgruppe für Kinder zu starten letztes Jahr, wo eine Gruppe von 5 Kindern, betreut von 2 Psychologinnen, anhand von Rollenspielen versucht, Situationen nachzustellen, zu reflektieren, Handlungskompetenz zu entwickeln und einfach Handlungsoptionen auch kennenzulernen. Wie kann ich denn reagieren, wenn eine gewisse Situation eintritt? Wie kann ich meine Gefühle auch irgendwie verstehen und kommunizieren? Das ist uns wichtig, dass wir da wirklich schon früh ansetzen und den Kindern diese Unterstützung mitgeben können.
Wir sind damit auf einem psychosozialen Bereich. Sie haben die Lernschwierigkeiten auch mit angeführt. Was hat das damit zu tun?
Ja, das ist ein NF1-typisches Symptom, das aber bis zu 80% der Betroffenen entwickeln. Das hat damit zu tun, dass die sogenannte neuronale Plastizität NF1-Patienten vermindert ist. Das heißt, die brauchen einfach mehr Lernimpulse, um das Wissen aufnehmen zu können. Das heißt nicht, dass sie dümmer sind. Das Wissen, das sie aufgenommen haben, das sitzt dann meistens genauso gut, das können sie genauso gut anwenden. Sie brauchen einfach andere Lernbedingungen und vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung, ein bisschen mehr Zeit. Um das besser zu verstehen, haben wir auch ein Forschungsprojekt gestartet 2016 mit dem Titel Fit für Schule und Alltag trotz Neurofibromatose Typ 1, wo wir Kinder im Vorschulalter schon beginnen, entwicklungspsychologisch zu evaluieren und uns dann im jährlichen Verlauf immer wieder anschauen, wie entwickeln sich diese neurokognitiven Symptome wie die Lernschwierigkeiten oder die Aufmerksamkeitsdefizite über das Alter hinweg und welche Arten von Unterstützungsmaßnahmen, Therapieoptionen helfen wirklich, damit wir dann in Zukunft ganz genau Leitlinien entwickeln können, um zu zeigen, ja, bei dieser Art von Defizit empfehlen wir diese Art von therapeutischer Unterstützung, weil die Frage auch vorher war, was hilft den Betroffenen mit dieser Situation umzugehen. Ganz wichtig, glaube ich, ist auch, dass man weiß, man ist nicht alleine mit diesem Schicksal auf der Welt. Als wir diese Erkrankung zum ersten Mal gehört haben, ist uns niemand eingefallen in unserem Bekanntenkreis, der das auch hat und wir fühlten uns wirklich ganz alleine. Und die Möglichkeit zu haben, dass man sich mit anderen Familien austauscht, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wir veranstalten jedes Jahr ein Neurofibromatose-Familienwochenende und da kommen dann, dieses Jahr waren es 5 Familien mit jeweils 2 Kindern, ein nicht betroffenes, ein betroffenes Kind zusammen und verbringen ein langes Wochenende, wo die Kinder Pferdereittherapie genießen können, während die Eltern oft zum allerersten Mal auch wirklich Zeit für sich haben, gemeinsam mit dem Partner auch mal über einiges zu reflektieren und auch in einem geschützten Rahmen sich mit anderen betroffenen Eltern, die sozusagen im selben Boot sitzen, auszutauschen. Und das ist jedes Mal eine sehr schöne Erfahrung, wenn man sieht, wie diese Familien, die sich oft zum ersten Mal dann erst begegnen, am Ende sozusagen als gute Freunde verlassen und Kontakte austauschen.
Wie viele Betroffene gibt es denn etwa in Österreich?
Wir glauben, dass es zwischen 3.000 und 4.000 betroffenen Familien gibt in Österreich. Die Hälfte eben, wie gesagt, hat die Erkrankung durch einen Elternteil vererbt bekommen und die andere Hälfte sind diese sogenannten Spontanmutationen, die völlig gesunde Eltern haben.
Sie haben gesagt, vorhin eine Auftrittswahrscheinlichkeit von etwa 1 zu 2.000. Damit gilt NF noch als seltene Erkrankung, ist aber unter diesen, wenn man so will, schon etwas häufiger.
Genau, absolut. Also gerade noch selten kann man sagen, was einerseits gut ist, da seltene Erkrankungen eine Besserstellung haben. Da gibt es eigene Förderprogramme, die versucht, Anreize zu geben, dass die Pharmazie oder die Pharmaindustrie daran forscht. Aber generell muss man sagen, es gibt über 7000 seltene Erkrankungen. Wenn man das jetzt alles zusammenzählt, dann sind in Österreich über 400.000 Menschen von irgendeiner seltenen Erkrankung betroffen. Für sich alleine fliegen die alle unter dem Radar, werden kaum wahrgenommen, bis auf wenige Aufnahmen. Aber als gemeinsame Gruppe sind es doch sehr, sehr viele.
Sie haben vorhin die Perspektive der Eltern auch beschrieben. Ich kann nur aus eigener Erfahrung berichten. Mir hat das Kind immer wahnsinnig gestört, wenn allerorten meine Behinderung sozusagen hervorgehoben wurde. Wie geht Ihre Tochter damit um, dass sie scheinbar nicht ganz der Norm entspricht, die man üblicherweise erwarten kann?
Also bei meiner Tochter ist es so, dass sie zwar mit schwierigen Symptomen zu kämpfen hatte, die zum Glück aber ihre Sehkraft noch nicht beeinträchtigt haben und hoffentlich auch nicht werden. Das heißt, sie ist jetzt von ihrem Sehen her nicht beeinträchtigt und auch sonst sehr gut entwickelt, dass man ihr jetzt das gar nicht anmerken würde. Ich kenne natürlich genügend andere Kinder, wo das äußerlich auch sichtbar ist, die zum Beispiel aufgrund von einer starken Skoliose, die auch mit NF1 einhergehen kann, jeden Tag ein Korsett tragen müssen, das natürlich den Schulfreunden auffällt, oder sie dürfen dann beim Fußball nicht mitmachen, oder sie haben schon ein großes plexiformes Neurofibrom, dass sie einfach zeichnet. Ja, da ist das durchaus eben ein Problem. Da möchte man nicht dadurch definiert werden. Man möchte als Mensch, der man ist, definiert werden, nicht über Krankheitssymptome. Die gehören zwar dazu, und wir versuchen auch unserer Tochter, zum Beispiel die Café-Olé-Flecken, von denen sie übersät ist, haben wir ihr sehr früh mitgeben können, dass das sie auch ganz besonders macht und ein Teil von ihr ist. Und so erklärt sie das dann auch, wenn sie gefragt wird von Freundinnen, was hast du da für Flecken? Dann sagt sie, jeder Mensch hat etwas Besonderes. Ich habe diese Flecken, die gehören zu mir. Und die meisten Kinder bislang haben sich immer damit zufrieden gegeben, und das war dann eigentlich nie wieder Thema. Und auch meine Tochter zum Beispiel hat mich letzten Herbst in ihre Schule geholt, weil sie dort organisiert hat, dass ich dort eine Stunde lang über Neurofibromatose erzähle und vor ihren Mitschülern, ihren Lehrerinnen, der Direktorin. Und dann habe ich sie auch vorher gefragt, möchtest du das, dann jeder auch weiß, dass du Neurofibromatose hast, weil so würde man es dir ja gar nicht ansehen. Dann hat sie gesagt, doch, sie möchte gerne, dass alle das wissen und sich auskennen und das verstehen. Und also waren alle Kinder sehr interessiert, haben gescheite Fragen gestellt, und ich glaube, Aufklärung ist der Schlüssel dazu, weil wenn man jetzt offensichtlich eine Erkrankung hat und aber nicht aufklärt, dann kommt es eher dazu, dass die Leute zum Tuscheln anfangen oder mutmaßen. Wenn man jetzt Hautfibrome sieht, dann meint man vielleicht, das könnte vielleicht ansteckend sein, da gehe ich lieber nicht so nahe hin. Wenn man da informiert darüber, dass das eben einen genetischen Ursprung hat, und genauso wie eine bestimmte Haarfarbe nicht ansteckend ist, sind auch diese Neurofibrome nicht ansteckend, und da braucht man keine Berührungsängste haben. Ich glaube, Aufklärung ist ganz, ganz wichtig.
Stellen Kinder andere Fragen wie Erwachsene?
Ja, teilweise, aber auch Fragen, die so erwachsen sind, dass man gar nicht damit rechnet. Zum Beispiel, wenn ein vierjähriger Bub fragt, oh, muss ich jetzt sterben? Also dann denke ich mir auch, dass sich ein so junges Kind mit dem Thema Tod auseinandersetzt, das überrascht mich dann wieder. Aber oft sind die Fragen relativ pragmatisch, so wie, muss ich da jetzt irgendwas tun? Muss ich irgendwas ändern? Und wenn das nicht der Fall ist, ist es okay. Und selbst wenn das der Fall ist, wie bei unserer Tochter mit der Chemotherapie, wir haben immer versucht, sie altersentsprechend aufzuklären. Die Kinder können sich so toll auf die Rahmenbedingungen einstellen und anpassen, dass wir da eigentlich mehr Ängste hatten als Eltern und vieles lernen konnten von unserer Tochter, wie man positiv und proaktiv mit einem Thema umgeht, flexibel bleibt und ja, den Spaß nie verliert, weil die Kinder sind da, glaube ich, Meister darin, dass sie trotz aller Widrigkeiten nie ihr Lächeln verlieren oder sehr schwer ihr Lächeln verlieren.
Aber zum Spaß hätte ich schon noch eine Frage. Wie geht es denn das Elternteil dabei? Weil ich habe schon Eltern behinderter Kinder im Kopf. Das Kind spielt am Maskenball, hat ein Riesenhetz. Die Mutter steht daneben und hat aber schon damit zu kämpfen, dass ihr Kind nicht so ist wie alle anderen, während es dem Kind völlig wurscht ist. Haben Sie solche Momente auch erlebt oder sind Sie da schon einen Schritt weiter?
Ich persönlich bei meiner Tochter nicht, weil es da noch nicht diese Einschränkungen gab, aber prinzipiell höre ich das immer wieder von den Eltern, dass man eigentlich ständig damit konfrontiert ist, was das Kind nicht kann, anstatt sich daran zu erfreuen, was das Kind alles kann. So Angebote wie das Familienwochenende, wo die Kinder zusammenkommen, die viele ihre Defizite haben, da wird das zum ersten Mal überhaupt nicht wahrgenommen. Da sind die Kinder keine Außenseiter, da sind die bestens integriert, die gehen auch äußerst respektvoll miteinander um. Und am Schluss von diesem Wochenende steht immer so eine Aufführung mit den Pferden, wo sie Kunststücke vorführen, die sie eingestudiert haben. Und oft habe ich das Gefühl, sehen die Eltern ihre Kinder zum ersten Mal mit ganz anderen Augen und sind so stolz darauf, was die Kinder da jetzt gelernt haben. Und das sind sehr berührende Momente. Und das gleiche Angebot haben wir für Teenager, die da eine ganze Woche verbringen. Und da habe ich mal die Frage gestellt, was wünscht ihr euch eigentlich? Was kann der Verein NF Kinder für euch tun? Es kam von 3, 4 ganz gleichzeitig wie aus der Pistole geschossen Respekt. weil sie sagen, das vermissen sie im Schulalltag. Sie sind oft die Außenseiter, sie werden gemobbt, sie werden gehänselt wegen den Dingen, die sie anders machen. Und innerhalb dieser geschlossenen Gruppe, bei dieser Jugendwoche, haben sie genau das vorgelebt, was sie sich erwarten. Eine junge Frau war blind, ein anderer, der gut gesehen hat, hat sie halt immer an der Hand geführt, weil das war halt unwegsames Gelände. Ein anderes junges Mädchen hatte orthopädische Probleme, ein anderer Bub, der körperlich nicht beeinträchtigt war, der eher mit den Lernschwierigkeiten zu kämpfen hat, hatte überall hin einen Sessel hinterhergetragen, damit sie überall dabei sein kann. Also die haben das vorgelebt, was es heißt, miteinander respektvoll umzugehen, sich zu helfen, sich zu unterstützen. Und das hat mich wiederum sehr berührt.
Dieses Thema respektvoll miteinander umgehen ist jetzt der richtige Übergang zu einem Musikstück, das Sie uns mitgebracht haben. Und zwar sind das die Strottern. Was die Strottern mit dem Verein NF-Kinder zu tun haben, würde ich mich freuen, wenn Sie uns dann anschließend erzählen.
Es ist nichts, wie es scheint, wann da scheint, sie so ist nichts. Wenn ein Mensch recht weint, schau gut hin, vielleicht siehst, dass ein Herzl schon lacht, na weil's endlich schaust, ja dann bist verloren, wenn's nur auf die Augen vertraust. Ein bisschen aufpassen aufeinander, ein bisschen Handschuhe aus Sand, ein bisschen denken, vorbringen, ein bisschen nehmen, viel geben. Und es ist nix, wie es scheint, wenn das scheint, sie so ist nix. Wenn ein Mensch recht schreit, dann war da die Uhr spitz, weil was er sagen will, kommt noch her. Was aus ist mit Lärm, ja dann bist verloren, wenn nur die Ruhe zu erheben. Nicht immer alles wissen vorm Schauen, nicht immer alles angesagt den Glauben, nicht immer der Gescheitere sein, nicht immer Zugabe schreien. Und es ist nix, wie es scheint, wenn der Scheint sie so ist. Wenn's ist und das schön rennt, hast das noch nicht, das ist fix. Weil oft braucht's nur ein Wort und eine Geschichte, die wird blöd. Ja, dann bist verloren, wenn nur dein Mund für dich redet. Noch viel mehr schätzen als zählen, noch viel mehr Dobrigkeit quälen, noch viel mehr spazieren gehen, noch viel mehr auswendig leben. Nicht immer alles wissen von Schauen und nicht immer alles Angst und nicht glauben, nicht immer der Gescheitere sein. Können es immer Zucker beschreiben. Ein bisschen aufpassen aufeinander, ein bisschen Handschuhe aus Sand, ein bisschen denken vor dem Reden, ein bisschen nehmen, alles geben.
Flecken auf der Haut, das ist ja nicht etwas, was mich sofort auf den Gedanken bringt, dass mein Kind eine genetische Erkrankung haben könnte. Wie kommt man da drauf?
Genau, also bei der Neurofibromatose Typ 1 ist es so, dass die Kinder meistens 6 oder mehr von diesen Café-Olé-Flecken aufweisen. Bei der Geburt kann es aber sein, dass noch gar keine Flecken da sind oder nur 1 oder 2 Flecken. Und das ist gar nichts Ungewöhnliches. 10-20% der Normalbevölkerung haben 1-2 Café-Olé-Flecken. Allerdings führt es dann meistens dazu, dass so ab dem 2., 3. Lebensmonat mehr und mehr dieser Flecken dazukommen. So war es bei unserer Tochter auch. Aus dem anfänglichen 2 wurden 3, 4, 5 schnell mehr als 10. Am Anfang denkt man sich, ist halt ein Pigmentfleck, was soll das schon großartig sein? Aber wenn das dann nicht aufhört, dann denkt man, na, irgendwas ist da schon komisch. Und man geht ins Internet, man googelt, was man heutzutage macht. Wenn man dann aber auf Neurofibromatose stößt und sich die Bildersuche anschaut, dann findet man eigentlich nur schwerst schockierende Bilder von schwersten Verläufen und ist natürlich auch zutiefst geschockt. Und dann ist die Frage, wo gehe ich jetzt hin? Wer ist dein Ansprechpartner? Mittlerweile haben wir es zum Glück geschafft, dass wir eine eigene Neurofibromatose-Spezialambulanz in Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien aufgebaut haben. Die ist am AKH an der Kinderklinik beheimatet und dort ist am Montag und Donnerstag Patientenbetrieb. Dort kann ich mich an die führenden Experten des Landes wenden. Nicht nur Mediziner sind dort für die betroffenen Familien da, es ist auch immer eine Psychologin anwesend bei jedem Arztgespräch und auch eine Sozialarbeiterin steht für Ratschläge zur Verfügung. Und dort wird das Kind dann mal genau angeschaut. Gibt es neben den Café-Olé-Flecken Flecken, vielleicht noch andere Anzeichen. Das können eben auch sommersprossenartige Flecken im Achsel- oder Leistenbereich sein. Es gibt noch Leash-Knötchen, das sind auch so harmlose Hämatome auf der Regenbogenhaut, die ein Augenarzt feststellen kann. Es ist gut, wenn man einen Gentest macht, weil bei 95% der Fälle wird über den Gentest auch eine Mutation gefunden und dann hat man es wirklich schwarz auf weiß. Für uns war das ganz schwierig, diese lange Phase der Verunsicherung, hat mein Kind das oder nicht? Tue ich jetzt weiter untersuchen oder nicht? Und mit dem Gentest hat man Gewissheit und kann sich darauf einstellen.
Was macht das für einen Unterschied, wenn man das benennen kann?
Irgendwie hört dieser Zweifel auf. Man weiß, okay, das ist die Erkrankung und jetzt kann ich mich auch damit auseinandersetzen, kann mich informieren und kann mir anschauen, welche Untersuchungen sind sinnvoll und in welchen Abschnitten mache ich die und eben, wo wende ich mich hin? Das war für uns schon ganz wichtig, um aus dieser passiven Opferrolle langsam auszubrechen und zu sagen, okay, jetzt weiß ich, wie der Gegner sozusagen heißt in dem Fall und wie kann ich jetzt dem gegenübertreten und bestmöglich damit umgehen.
Bestmöglich damit umgehen ist ein schönes Stichwort. Was braucht es noch, um Kindern oder auch Erwachsenen mit NF zu helfen, um ihre Lebenssituation nachhaltig zu verbessern?
Hinter der Ambulanz steht ein ganzes Expertisezentrum. Das heißt, dort werden die Betroffenen nicht nur versorgt, da wird auch nachhaltig an der Erkrankung geforscht. Natürlich braucht es da immer noch weitere Mittel, um das auszuweiten. Und es werden aber auch Gesundheitsberufe ausgebildet, damit diese Expertise, wie gehe ich mit den Patienten um, angeeignet werden kann. Und unser Ziel ist auch, diese Expertise landesweit zu teilen. Wir wissen, dass es gerade im ländlichen Raum oft schwierig ist, einen kompetenten Ansprechpartner zu finden. Wir organisieren da Fortbildungsveranstaltungen. Diese psychosozialen Angebote wie Kompetenztraining oder Familienwochenende oder Jugendwoche. Da ist für uns ganz wichtig, dass wir das landesweit ausweiten können, dass auch die Kinder in anderen Regionen diese Angebote annehmen können. Informationsveranstaltungen, Eltern-Kind-Treffen, all diese Dinge sind ganz, ganz wichtig. Wir zielen darauf ab, dass wir in jedem Bundesland eine Regionalgruppe haben, damit wir wirklich allen betroffenen Familien in Österreich dieses Netzwerk und diese Hilfsmittel bieten können, damit sie einen bestmöglichen Umgang erlernen können.
Also Ärzte sollen wissen, dass es mit NF zu tun haben. Art 1 und Art 2 geht es darum, Hilfsangebote sowohl medizinischer als auch psychosozialer Natur flächendeckend anzubieten.
Genau.
Sie haben ein Symposium auch für die Ärzteschaft organisiert. Wie ist dazu gekommen?
Das war schon lange ein Wunsch von mir, dass wir eben auch Gesundheitsberufe, nicht nur Ärzte, auch Psychologen und Therapeutinnen über Neurofibromatose besser aufklären und informieren. Da ich selbst an den internationalen Kongressen teilnehme, weiß ich ja auch, wer aus Österreich dort ist und das sind eigentlich nur die Ärzte und Psychologen, die wir dorthin schicken. Insofern habe ich mich dann sehr gefreut, dass wir es geschafft haben, bei der Premiere letztes Jahr 50 Gesundheitsberufe aus ganz Österreich dorthin zu bekommen. Wir hatten die führenden Experten des Landes als Speaker. Wir hatten zwei Experten aus England eingeladen, die zu den Top-Leuten weltweit gehören. Das Feedback war sehr, sehr gut. Wir werden das jetzt alle 2 Jahre veranstalten. Das war für uns eine große, auch finanzielle Investition. Aber ich glaube, sie hat sich auf jeden Fall ausgezahlt.
Beim Finanzieren kommen auch die Strottern mit ins Spiel.
Genau, also wir sind als gemeinnütziger Verein zu 100% von Spenden und Sponsorengeldern abhängig. Und ich hatte das große Glück, dass die Strottern auf meine Anfrage hin, ob sie nicht mal ein Benefizkonzert für uns spielen können. Da haben sie eigentlich gleich Ja gesagt und das war letztes Jahr im Dezember ein sehr, sehr schönes Konzert in Klosterneuburg. Das wird auch 2019 im Februar ein Konzert in Klosterneuburg mit den Strottern geben. Wenn wir nicht nachhaltige Spenden generieren können, dann können wir auch die Spezialambulanz nicht betreiben, weil der absolute Großteil des Personals wird vom Verein NF Kinder finanziert, sonst gäbe es das nicht. Öffentliche Gelder wurden leider keine bereitgestellt. Ein ganz, ganz großer Wunsch für uns ist, dass das Minimalversorgungsangebot, das wir jetzt für Kinder und Jugendliche aufgebaut haben, auch für Erwachsene da ist. Die meisten NF-Betroffenen werden normal alt. Nur was passiert mit denen, wenn man sie nicht in einer Transitionsmedizin vom Jugendalter oder jungen Erwachsenenalter in die Erwachsenenmedizin überführen kann? Die Erwachsenenmediziner sind so in ihren Teilbereichen drinnen und spezialisiert. Der Neurologe interessiert sich nicht für die orthopädischen Probleme. Der Orthopäde interessiert sich nicht für die neurokognitiven Probleme. Ich brauche aber einen Ansprechpartner, der alle Befunde, die ich da anbringe, und das sind dann ein großer Stapel von Befunden im Erwachsenenalter, interpretieren kann und mir erklärt, welche Untersuchungen ich jetzt durchführen sollte und was man mit den Ergebnissen dann macht. Das heißt, das ist unser nächstes großes Ziel für erwachsene Betroffene, ein qualitativ ebenbürtiges Angebot aufzubauen. Aber da braucht es natürlich auch noch mehr finanzielle Mittel dafür.
Wird sich der Verein dann von NF Kinder auf NF Betroffene um? benennen?
Das ist so auch ein Thema. Wir haben ganz bewusst die Kinder in den Vordergrund gestellt, weil Neurofibromatose ist eine angeborene Erkrankung. Man kommt damit zur Welt, es begleitet einen das ganze Leben lang. Man kann den Gendefekt leider nicht wegzaubern. Das heißt ja, die Kinder werden auch mal erwachsen, aber ich hoffe, dass sich auch Erwachsene angesprochen fühlen. Wir haben auf unserer Website auch immer ganz explizit dabei stehen, die österreichische Patientenorganisation für Menschen mit Neurofibromatose jeden Alters und genau sind genauso Ansprechpartner für erwachsene Betroffene.
Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, das ist das, was man ein gutes Schlusswort nennt. Ich sage danke, dass Sie heute da waren, dass Sie erzählt haben, uns teilhaben ließen an Ihren Erfahrungen, weil nur dann, wenn man über seltene Erkrankungen informiert und dafür sensibilisiert, kann sich auch am gesellschaftlichen Zugang mittel- und langfristig etwas ändern. Danke dafür. Es ist sicherlich nicht die letzte Sendung über Neurofibromatose. Weitere Informationen zu dieser und anderen Sendungen und auch Bilder finden Sie auf www.freak-radio.at. Technisch unterstützt hat uns heute Gerhard Wald. Danke dafür. Am Mikrofon verabschieden sich Christoph Dirnbacher
und Eva Kohl.
Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.